Wir, meine Frau Konstanze und ich, wir haben 4 Töchter und ich muss sagen, die Band hat mich begeistert. Also mit 2 Töchtern und meine Frau hat dann zu mir geflüstert, also 4 Töchter von uns sind alle etwas musikalisch. Die eine leitet heute den Lobpreis bei uns in der Gemeinde, die andere ist in Dresden in meiner Heimatkirche und wird dort den musikalisch ausgestalten. Ist einfach ganz toll, wie Gott auch Talente reinlegt und entwickeln lässt. Auch das manchmal ein kleiner Anfang, der dann zu etwas wachsen kann, was wir am Anfang vielleicht gar nicht überblicken können. Ja, es wurde schon gesagt, das Thema eher ungewöhnlich, Anfang und Ende. Und ich möchte auch gleich ganz ehrlich sein, dieses Thema kam mir nicht bei einem Bibelstudium, wo ich plötzlich eine Erleuchtung hatte. Ich war auch nicht gerade im Gebet für die Gemeinde in Heuchelheim. Mir fiel einfach ein Lied ein, das hieß Anfang und Ende. Und es ist kein christliches Lied, sondern die Generation, die in meiner Generation und noch darüber kennt das vielleicht, von Roland Kaiser. Das heißt so, Anfang und Ende mit einer Frau zu erleben, daran zu glauben, hast du mir Hoffnung gegeben. Anfang und Ende durch deine Liebe verbunden, was mal ein Traum war, hat deinen Namen gefunden. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir mit Eheseminaren unterwegs sind, dass wir immer wieder auch auf solche Texte stoßen oder darüber nachdenken oder sagen, wie kann man ja Liebe beschreiben. Ja, ich kenne das Privatleben von dem Roland Kaiser nicht so gut. Ich kann es also nicht sagen, ob er sich seine Hoffnung erfüllen konnte, Anfang und Ende mit einer Frau zu erleben. Und zum Glück bin ich ja dafür auch nicht hier. Ich rede lieber von dem, der von sich sagt, ich bin Anfang und Ende. Und als ich dann weiter darüber nachgedacht habe, Anfang und Ende, habe ich wirklich entdeckt, wie viel gewaltiges Potenzial in diesen 3 Worten steckt. Wie viel das unseren Alltag beschäftigt und uns prägt. Es gibt ganz viele Redewendungen mit Anfang und Ende. Man sagt, aller Anfang ist schwer. Es gibt auch das andere berühmte Lied, alles hat ein Ende und dann gibt es die Fortsetzung, irgendetwas hat 2. Und so kann man sehr viele Redewendungen finden, die diese banale Weisheit, ein Anfang, ein Ende, noch näher beschreiben. Vielleicht sind Ihnen jetzt einige eingefallen. Vielleicht denken Sie aber eher an bestimmte Situationen, die gerade in Ihrem Leben präsent sind. Vielleicht ein neuer Anfang, der demnächst gemacht werden muss. Vielleicht der Wechsel bei einer Arbeitsstelle. Oder vielleicht schwebt gerade ein Ende drohend im Raum. Vielleicht ist es ein gutes Ende, wie der Abschluss einer langen Ältestenzeit. Oder ein Ende, das man sich nicht gewünscht hat, wann sich vielleicht einem Ende nähert. Vielleicht ein lieber Mensch, der mit dem Leben kämpft. Anfang und Ende, das prägt unser Leben. Manchmal findet man auch kein Ende. Man möchte vielleicht etwas abschließen. Vielleicht möchte man endlich den Fernseher eher ausschalten und man findet kein Ende. Von daher denke ich, ist eine Predigt, die jetzt Sie mit hineinnimmt in ganz verschiedene Gedankengänge. Und ich möchte mal heute ein kleines Risiko eingehen. Ich habe eine gute Bekannte, die liest die Bücher immer folgendermaßen. Sie liest erst den Anfang, dann das Ende und erst dann hat sie die Ruhe, wirklich auch das eigentliche Buch zu lesen. Wenn sie das nicht machen würde, sie würde kein Ende finden, weil sie sich immer so sehr in die Büchereien vertieft. Es ist immer gut, wenn man das Ende möglichst bald kennt. Ja? Nein? Auf jeden Fall müssen wir mit der Spannung leben, dass oft das Ende noch nicht klar ist. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt auch mal die Bibel ein bisschen mit dem Hintergrund betrachten. Erst den Anfang, dann eine ganz spannende Stelle aus der Mitte der Bibel und dann noch auf das gute Ende, das uns zum Glück in Aussicht gestellt ist. Aber ich fange mal ganz mit dem an, wie auch die Bibel anfängt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Es ist eine ganz gewaltige Geschichte, die uns im ersten Kapitel von der Bibel vorgestellt wird. Ich musste als Vergleich an solche Clips denken, die es heutzutage gibt, wo eine Hand zeichnet und ganz schnell und plötzlich entsteht so ein ganz neues Bild. So ungefähr kommt mir auch der Schöpfungsbericht in der Bibel vor. In unheimlicher Geballtheit hören wir und lesen wir hier, wie Gott Dinge ins Leben ruft, die es vorher noch nicht gab. Es ist gewaltig, dass er, der Schöpfer, das alles kann. Ich möchte jetzt die naturwissenschaftliche Frage, wie das genau stattgefunden hat, Zeitraum, möchte ich einfach mal beiseite lassen, aber einfach mal einladen, sich das vorzustellen, wie gewaltig in dem ersten Kapitel von der Bibel, im 1. Mose 1, das alles beschrieben wird. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es gibt ein zweites Buch in der Bibel, das beginnt auch mit im Anfang. Weiß das jemand? Genau, Johannesevangelium. Da wird auch gesagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Hier sehen wir quasi schon den Hinweis ganz am Anfang auf die Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie sind schon von Anfang an der Schöpfung dabei. Und wenn man sich so die Schöpfungsgeschichte mal in Ruhe durchliest, ich habe da nochmal drei Bibelstellen besonders herausgegriffen. Was Gott da bewerkstelligt, wird zum größten Teil mit drei unterschiedlichen Verben beschrieben. Das eine Wort ist, er machte. Das andere, er sprach und es geschah. Und das dritte Wort ist das Wort, er schuf. Und das treffen wir genau an drei Stellen. Im ersten Vers, dann hören wir im Vers 21, und Gott schuf große Seeungeheuer und es werden die Tiere beschrieben. Und am spannendsten ist dann natürlich der 27. Vers, wo es um die Schöpfung des Menschen geht. Da steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ja, das Wort schaffen wird damit beschrieben, dass quasi etwas noch nie dagewesenes entsteht, etwas Neues wird sichtbar. Und das bei den Menschen wird es gleich in dreifacher Weise umschrieben. Einerseits, ja, erstmal, er schafft, Mann und Frau werden geschaffen. Sie werden zum Bild von Gott geschaffen. Also es ist im Menschen Wesensteile von Gott oder Charakteristika, die wir als Menschen in uns tragen dürfen. Und dann das dritte betont noch die Geschlechtlichkeit. Also als Mann und Frau sind wir geschaffen, sind wir da, spiegeln wir Gott wider. Ihr merkt schon, auch in diesem einen Vers steckt unheimlich viel. Es ist auch noch spannend, wie es dann weiter beschrieben wird. Danach gibt es nämlich einen ganz großen Katalog, erstmal, wie Gott sich an die Menschen wendet. Ich lese mal Vers 28, da steht dann, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Und dann beschreibt Gott das ganze Umfeld, in dem die Menschen hereingesetzt werden, in dem sie sich entfalten dürfen. Ich habe bei der Predigtvorbereitung auch verschiedene Bibelübersetzungen mal angeschaut. Es ist spannend, es gibt ein Wort, das überall in allen Übersetzungen gleich war. Das war das Wort segnen. Also Gott segnete die Menschen. Ein altes Wort wird immer wieder verstanden, wird übersetzt, einfach mit dem Wort segnen. Wir dürfen uns darunter vorstellen, Gott wollte den Menschen von Anfang an Gutes tun. Das verstehe ich unter Segen. Er wollte mit den Menschen sein. Er beauftragt sie und bevollmächtigt sie, ein Leben zu führen. Und hat dafür das passende Umfeld geschaffen. Also wie man da auch die Schöpfung dann noch beschrieben bekommt, die Tiere, die Pflanzen, alles im Überfluss, Nahrung für euch in aller Fülle. Ich finde es toll, dass wir in der Bibel so einen Anfang haben, auf den wir uns berufen können, über den wir uns freuen können. Gott hat einen Anfang gemacht, der für uns einen passenden Rahmen bildet. Die Beziehung zwischen Mann und Frau, und darauf werde ich jetzt erstmal die nächsten Minuten ein bisschen verwenden, es geht eben doch um das Thema Ehe bei mir und es soll ja auch ein Einstieg zum Eheseminar sein, die wird dann im Vers 2 noch ein bisschen genauer beschrieben. Und hier bekommen wir dann auch den ersten Einblick Adam und Eva als die, die von Gott ja auch nochmal eine besondere Schöpfung mitbekommen. Anfang und habe ich es geschrieben und wir lesen dann, wie letztendlich Adam und Eva einen besonderen Bund vor Gott schließen. Das, was wir heute als Ehe verstehen, das dürfen Adam und Eva leben. Ich habe mal so ein paar kurze Fragen an das Publikum. Ihr dürft euch gern mal kurz mit Handzeichen äußern zu Adam und Eva. Erste Frage, was denkt ihr? War es eine Liebesheirat? Wer denkt ja, hebt mal die Hand. War es eine Liebesheirat? Aha. Ja, einige. War es eine arrangierte Ehe? Eine arrangierte Ehe. Da sind die Meinungen etwas eindeutiger. Also hat sie jemand in die Wege geleitet. Ja. Also, dritte Frage, war es eine Zweckehe? Ja, also es sind spannend solche Charakteristika, wo wir sagen, na gut, eigentlich, wenn ein junger Mann oder junge Frau einen Ehepartner sucht, sind das drei Kriterien, die nicht unbedingt so aussehen sollen wie bei Adam und Eva. Man soll aus Liebe heiraten, man möchte selbst entscheiden und soll auch nicht mit Hintergedanken im Sinne von, ich möchte damit was erreichen. Und doch erleben wir hier, dass die erste Ehe unter solchen Voraussetzungen ein Stück weit geschlossen wurde. Ja, das fand ich einfach spannend, einfach weil unser Bild von Ehe oft auch ein bisschen, naja, in Bewegung ist. Wir haben ja gerade jetzt in Deutschland etwas, wo manche sagen, das ist jetzt das Ende. Am 30. Juni wurde die Ehe für alle beschlossen und es war für viele Leute ein Schock, für mich auch. Und trotzdem muss ich jetzt befürchten, es ist das Ende von der Ehe. Wenn man sich bewusst macht, was alles schon passiert ist im Laufe der Jahre, dann denke ich nicht. Sehr lange war die Ehe einfach ein Zweckverbund. Also man wollte sich wirtschaftlich gut aufstellen. Man wollte Besitz auch erhalten. Es wurde oft arrangiert. Die Menschen wurden nicht gefragt. Es gibt auch verschiedene Kulturen, da war es unbekannt, dass zwei Menschen wirklich lebenslang zusammen sein möchten. Von daher denke ich, können wir in Mitteleuropa oder hier in speziellen Deutschland sehr froh sein, dass es sehr lange auch für uns das Normale ist und hoffentlich auch an vielen Stellen bleibt, dass Mann und Frau lebenslang sich vor Gott das Versprechen geben und ja, gemeinsam durchs Leben gehen. Die heutigen Herausforderungen sind viel komplexer, als es noch vor 30, 40 Jahren waren. Ich finde es auch spannend, vielleicht kommt euch auch manchmal so ein Buch in der Hand von vor 30 Jahren über Ehe. Das sind oft Bücher, wo man sagt, naja, ich kann sie niemandem weitergeben, ich möchte es auch selber nicht mehr lesen. Und manches, was hier drin steht, ist wirklich fast lächerlich. Das muss man sich vorstellen, das waren Bücher, die wurden dann gedruckt und auch erstmal geschrieben und gedruckt, wirklich von gottesfürchtigen Leuten oft und wirklich gut gemeint, haben auch die Realität wiedergespiegelt. Aber es passt heute vieles nicht mehr rein. Die Gesellschaft hat sich verändert. Wir sind zum Beispiel unabhängig voneinander geworden. Also die Idee ist jetzt, Mann und Frau dürfen sich gleichmäßig entwickeln, sind natürlich durch Ehe verbunden, aber soll nicht der eine Partner den anderen aus der Gesellschaft rausnehmen. Jeder soll die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Das bringt ganz gigantische Herausforderungen hinzu. Oder Mobilität. Früher, als quasi die Fortbewegungsmittel noch nicht so gängig waren, konnte man höchstens zwei Dörfer weiter heiraten oder kurz vielleicht ein bisschen mehr. Aber das Normale war, man nimmt jemanden aus seinem näheren Umfeld. Heute gibt es Internetplattformen, himmlisch plaudern und was weiß ich nicht alles. Da kann man auch jemanden finden von sonst woher. Plus, dann ist man mal im Ausland. Unsere Tochter war mal ein Jahr als Austauschschüler in Amerika. Es ist gut gegangen. Aber das sind so dann schon Ängste, wo man denkt, wohin verschlägt es denn sie? Es ist auch viel mehr Anonymität möglich. Ich kann ausprobieren, ich kann vielleicht erstmal chatten, also über den Computer jemanden kennenlernen. Und das alles bringt Ehen zustande, die vielleicht vor 30, 40 Jahren rein technisch gar nicht möglich gewesen wären. Plus, die Ehe als solches von uns muss ganz anders aufgestellt werden. Wenn ich vielleicht nicht der einzigste Mann bin, den meine Frau im Laufe des Tages sieht oder im Laufe der Woche, sondern es gibt ein eigenes Umfeld für sie. Und deswegen sind wir auch, kommen vielleicht auch Gedanken auf, wie gehe ich damit um? Ich möchte dazu mal ein Zitat lesen von einer Frau, die hat geschrieben, ein Buch geschrieben, das heißt Die Geschichte der Ehe, eine Liebesgeschichte. Und sie hat quasi die ganzen Phänomene erforscht, in welchem Umfeld Ehe überlebt hat. Und sie ist zu dem Schluss gekommen, die Ehe ist für viele Paare heute glücklicher, liebevoller und befriedigender geworden als jemals zuvor in der Geschichte. Gleichzeitig ist sie unverbindlicher und brüchiger geworden. Nochmal, die Ehe ist für viele Paare glücklicher, liebevoller und befriedigender geworden als jemals zuvor in der Geschichte. Gleichzeitig ist sie unverbindlicher und brüchiger geworden. Heißt, letztendlich wird wirklich auch viel in Partnerschaften investiert. Die Ehepartner haben auch mehr Zeit. Man arbeitet nicht nur miteinander. Man kann auch Freizeit miteinander verbringen. Und gleichzeitig merken wir, es ist viel mehr Spielraum da. Was natürlich große Herausforderungen stellt. Ich habe jetzt lange mit dem Text gerungen, ob ich diesen mit reinbringen soll in die Predigt. Und ich dachte, ich mache es mal einfach, weil das ein Text ist, der Anfang und Ende, finde ich, ganz krass darstellt. Wir springen also jetzt von 1. Mosebuch mal ein Stück weit voran ins Neue Testament, Kapitel 19. Und hier lesen wir, dass es um die Frage geht, ja, gibt es ein Ende für die Ehe? Wann kann sie ein Ende finden? Ich denke, es ist ein heikler Text. Und wie gesagt, ich möchte da auch ganz mit aller Vorsicht rangehen und euch ermutigen, einfach mal über ein paar Punkte mit mir nachzudenken. Ich möchte vorausschicken, hier werden erstmal drei Personengruppen genannt. Das sind die Pharisäer, dann natürlich Jesus und die Jünger. Und initiiert wird das Treffen oder das Gespräch von Pharisäern. Ich lese mal nach der Bibel vor. Ich glaube, es differiert etwas, weil ich die ältere Luther-Übersetzung hier habe. Aber hier steht, da traten Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Eine heikle Frage, wo man wirklich gespannt sein darf, welche Antwort Jesus gibt. Trotzdem ist es ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, warum wird diese Frage gestellt? Die Pharisäer brauchten keine Antwort. Woran sie interessiert waren, war, Jesus möglichst irgendwie zu Fall zu bringen. Das heißt, sie sahen sich nicht als Betroffene, die waren nicht gekommen, weil sie sagten, ja, das macht mir Kopf zu brechen. Die wollten keine wirkliche Antwort, die wollten einfach ja, Jesus in die eine Falle stellen. Die Einleitungsworte, die sie haben, ist so, dass man sagt, naja, ist es erlaubt? Also ist es so ein Spielraum, naja, darf man nicht? Wir diskutieren das erstmal ganz neutral und ist so eine Frage, finde ich, die wirklich Raum lässt, auch erstmal alles vorzudenken und zu überlegen und am Ende zum Schluss zu kommen, na gut, eigentlich ja erlaubt, grundsätzlich ist es ja schon. Und ich denke, das ist eine wirklich eine Fangfrage, wo man denken könnte, naja, was sagt man an der Stelle, wie diplomatisch ist man hier? Jesus antwortet sehr klar. Er verweist auf den Anfang. Wie war es im Anfang gedacht von Gott? Der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Im Anfang, sagt Jesus, ich denke, das, was er hier aufführt, stimmt voll mit dem überein, was jedes Paar sich vornimmt, wenn es heiratet. Wir möchten zusammenbleiben. Es stimmt sogar mit dem überein, was Roland Kaiser singt, der die Hoffnung hat, den Anfang und Ende mit einer Frau zu erleben. Letztendlich ist es das, was wir Menschen wirklich wollen, worauf wir angelegt sind. Wir möchten zusammenbleiben. Die Pharisäer sind erstmal ganz von Socken. Sie sagten, na gut, aber wir haben doch hier die Praxis. Sogar Mose hat uns erlaubt, den Scheidebrief zu schreiben. Also Scheidebrief war damals eine Möglichkeit, dass jemand, wenn eine Ehe oder wenn ein Mann an seiner Frau etwas gefunden hat, was ihm nicht gefallen hat, durfte er sie entlassen. Und das geschah zur Zeit von Mose wahrscheinlich eher willkürlich, das heißt sehr schnell und ohne Grund. Und die Leidtragende war die Frau. Und die Lösung von Mose damals war letztendlich, dass das auch dokumentiert werden muss. Er konnte sie nicht einfach wegschicken, er musste es schreiben. Die Frau konnte dann vorzeigen, er hat mich deswegen weggeschickt. Also letzten Endes war das, worauf sich die Pharisäer beruhen, wirklich eine Praxis, die aber geboren wurde, damit Schutz entsteht für bedürftige Personen. Und deshalb berufen sie sich erstmal drauf. Interessant, dass hier die Frageeinleitung ganz anders lautet. Warum hat denn Mose geboten? So als ob, naja, macht nur, als wollte er die Scheidung vorantreiben. Nein, Mose wollte nicht die Scheidung vorantreiben, er wollte Schutz auch für Betroffene schaffen. Ja, die Antwort dann von Jesus ist wirklich recht klar. Es ist geschehen, weil ihr als Menschen harte Herzen habt. Und jeder von uns weiß, und ich meine jetzt nicht nur, der vielleicht mal eine Scheidung erlebt hat oder drinsteckt oder verarbeitet, jeder von uns kennt, dass sein Herz hart ist, hart sein kann. Gegenüber Mitmenschen, gegenüber Schwachen. Ich denke, wenn hier Jesus von der Herzenshärte spricht, wissen wir alle, worum es da geht. Ja, bei uns ist vieles nicht so, wie es Gott möchte. Ich finde auch noch krass, wie im Vers 10 die Jünger letzten Endes auf diese Aussage von Jesus reagieren. Die sind völlig von Socken. Wenn es die Männer dann so schwer haben, dann lieber gar nicht heiraten. Also das ist letztens auch eine Aussage, wo man sagt, ja, es ist wirklich etwas, wo wir als Menschen überfordert sind. Wenn es so steht mit der Ehe, lebenslang verbunden, eins sein, schaffen wir das? Wir dürfen es schaffen bei Gottes Gnade. Und wir dürfen erleben, wie Gott dabei steht. Vielleicht erlebt es auch der eine andere anders, dass er sagt, ich will wirklich, ich möchte dranbleiben, aber es funktioniert an irgendeiner Stelle nicht. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass jetzt in solchen Situationen nicht eine Antwort von der Kanzel kommt oder vom Lehrbuch, sondern ich denke, dass solche Situationen wirklich gut aufgearbeitet werden müssen, wo es wichtig ist, dass wirklich ein Umfeld ist, wo man als Betroffener auch hingehen kann, wo man sich ausholen kann und letztendlich gemeinsam vor Gott Lösungen sucht. Ist natürlich auch, ja, wie gesagt, wichtig, dass man da Beratung findet, auch sich die Beratung raussucht, wo man weiß, aha, hier wird wirklich Gottes Willen gesucht. Es gibt ja auch schon beim Aussuchen der Berater manchmal eine Vorentscheidung, von wem man sich beraten lässt. Aber ich möchte einfach Mut machen, wenn dort, wo Ende irgendwie plötzlich ganz unerwartet vor Augen steht, wo Ende plötzlich eine Bedrohung ist, das mit anderen vor Gott zu bewegen und den nächsten Schritt rauszukriegen. Ja, Anfang und Ende. Ich möchte jetzt schon den großen Bogen weiterschlagen Richtung Ende. Es gibt Sachen, wo wir richtig sicher sein dürfen, die sind vollendet, gerade als Christen. Vielleicht ist es nicht mein Leben jetzt, wie es aussieht, das vollendet aussieht. Vielleicht ist die Partnerschaft wirklich gerade am Knarzen. Vielleicht sind andere Beziehungen, die am Ende scheinen, auch doch noch weitergehen müssen, die ich bearbeiten muss. Für mich ist dann ganz toll zu wissen, manche Aussagen von Jesus in der Bibel, die für das Ende schon wichtig sind. Da gibt es die eine Aussage, es ist vollbracht, die Jesus am Kreuz gesagt hat, jetzt ist das, was das größte Problem war, beendet. Es ist vollbracht. Ich bin für deine Schuld gestorben. Ich habe dafür bezahlt. Du bist vergeben. Auch gerade dort, wo ich meine Grenzen sehe, wo ich Angst habe, wo ich den Weg von Anfang zum Ende nicht so gehe, wie ich selber möchte. Ich bin immer noch Losungsleser, also die Herrnhuter-Losung, und ich staune dann immer wieder, wie manches passt. Ich darf die Losung von heute noch dazu lesen, da heißt es, du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte. Es ist toll, so ein Gott über uns zu wissen und zu wissen, dass er wirklich der ist, der es vollbracht hat in Jesus und der den Weg jetzt mit uns auch langmütig und reich an Güte und gnädig und barmherzig mitgeht. Vergebung, das ist immer ein Schlüsselwort, egal an welcher Wegstrecke wir stehen, zwischen Anfang und Ende. Vergebung brauchen wir immer wieder, an jedem Tag, mit ganz verschiedenen Personen, vielleicht sogar mit uns selber, dass wir uns vergeben können. Ich darf noch einen weiteren Schlusspunkt ins Spiel bringen. Das ist einfach ein Text, der uns vor Augen hält. Es gibt das ganz große Ende. Es ist ein Text, der aus der Offenbarung kommt. Die Offenbarung ist ähnlich so rätselhaft vielleicht wie die Schöpfungsgeschichte. Es gibt da viele Sachen, die auch Theologen nicht so befriedigend erklären können oder sich untereinander streiten. Die Offenbarung lässt sich ja mit zwei Worten zusammenfassen oder mit drei. Jesus hat gesiegt. dann weiß man schon mal, aha, das Ende, das kommt so, wie er es möchte und es wird so sein, wie es auch uns gefällt. Und ich habe da jetzt nochmal die zwei Verse rausgegriffen, die ich auch nochmal lesen möchte. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist der große Bogen, Anfang und Ende, den wir in der Bibel finden. Eine gigantische Schöpfungsgeschichte und ein ganz großartiges Ende und dazwischen noch ganz viel. Ich finde es auch schön, dass gerade hier nochmal das Bild von Mann und Frau wieder aufgenommen wird. Mann und Frau als Ehebund finde ich hier mal ein besonderes Bild, nämlich die Gemeinde, weil die Menschen, die Jesus erwarten, werden wie eine Braut beschrieben, also jemand, der sehnsüchtig auf den wartet, der ein Heim, ein Zuhause bietet. Ich finde es gigantisch, dass wir zwischen diesem Anfang und diesem Ende leben dürfen. Wir dürfen wissen, er führt uns, er leitet uns durch. Und vielleicht ist dieses Ende, was wir hier gelesen haben, für uns noch zu weit weg. Vielleicht denken wir selten drüber nach. Deswegen möchte ich mit einer kleinen Geschichte schließen, wo das Ende von jemandem ganz pragmatisch angegangen wurde. Das hat mir jetzt diese Woche eine Bekannte erzählt. Sie kommt wie ich aus der DDR, also aus eher einem atheistischen Umfeld. Das war eine Schulkameradin von mir. Und sie hatte damals mit Kirche überhaupt nichts am Hut. Mittlerweile ist sie richtig toll der Nachfolger. Und sie kämpft jetzt mit ihrer Familie ein bisschen. Also sie möchte natürlich auch, dass die Eltern mehr von Jesus erfahren und auch sich öffnen. Aber da ist gar keine Bewegung drin. Aber sie hat mir erzählt, dass die eine Tante, also die Schwester ihrer Mutter, die fängt jetzt an, sich für Gott zu interessieren. Und sie hat ganz pragmatisch gesagt, also ich möchte eigentlich kirchlich beerdigt werden. Und in dem Sinn hat sie gesagt, da muss ich halt wieder in die Kirche eintreten. Hat auch gesagt, ich möchte mich natürlich auch den Inhalten irgendwie annähern und ich weiß nicht, wie das geschieht und wie viel dahinter steht. Aber sie hat einen praktischen Schritt schon in die Wege geleitet. Sie hat gesagt, alles, was ich jetzt nicht mehr brauche, verschenke ich. Also hat wirklich den Schnitt gemacht, das brauche ich nicht mehr. Ich denke schon an das Ende hin, was wäre vernünftig da zu tun. Die Familie drumherum war aber nicht ganz so glücklich. Unter anderem ging es auch ums Meißner Porzellan, das dann plötzlich nicht mehr im Haus war, sondern sie hat es verschenkt. Und ich finde das so gigantisch, dass das wirklich eine Frau ist, die vielleicht vom Glauben her eher schlicht denkt, aber trotzdem Schritte unternimmt, die so mancher langjähriger Gläubiger sich vielleicht weigert oder schwer damit tut. Wir dürfen uns an Anfang und Ende trösten, was wir in der Bibel finden. Wir dürfen Mut haben für das, was zwischendurch uns begegnet, ob es Krisen sind oder nicht. Manchmal ist ein Anfang gar nicht sichtbar. Manchmal werden Dinge angefangen und wir wissen nicht, was für ein gutes Ende daraus wird, was sich aus einem kleinen Anfang entwickeln kann. Ich wünsche uns, dass wir die Verantwortung erkennen, wo wir Anfänge starten sollen, wo wir Dinge vorantreiben sollen, wo wir ein schlechteres Ende vielleicht zu einem besseren Ende abbiegen können. Ich wünsche uns, dass wir da auch wirklich vom Geist geführt merken, wo er uns gebrauchen und führen möchte. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten.